Wir sind alle Bergsteiger. Denkst du vielleicht, nö, ich nicht. Ich fahre noch nie auf einem Berg, will auch nicht hoch. Ja. Ich meine, ich komme aus Norddeutschland, was soll ich sagen? Ne? Ich kannte nicht mal Berge, bis wir hier wieder runtergezogen sind und so. Aber ich glaube, wir sind alle Bergsteiger. Ich glaube, dass es in unserem Leben etwas gibt, das wir erreichen wollen, einen gewaltigen Berg. Wir Menschen wissen nur gar nicht, was dieser Berg eigentlich ist. Wir wissen oft gar nicht, was wir da so suchen. Wir wissen eigentlich gar nicht, was uns so rastlos und unzufrieden macht, bevor wir das bekommen. Ich glaube, dieser Berg ist letztlich Gottes Gegenwart. Das ist das Ja unseres Schöpfers, nach dem wir uns alle sehen. Ich glaube, dass Menschen deswegen unzufrieden sind, auch wenn sie vieles erreicht haben, weil das Ja Gottes, das Ja von dem, der sie gemacht hat, einfach ihnen immer noch abgeht, weil sie das noch nicht gehört haben in ihrem Leben. Und ich glaube, dass wir Menschen wie die ganze Zeit wie auf so einem krassen Berg sind. Wir versuchen immer irgendwie noch höher, noch weiter zu gehen, um irgendwo an den Punkt zu kommen, wo wir zufrieden sein können, wo wir Ruhe finden können, wo wir Annahme haben, wo wir denken, ja, hier gehöre ich hin. Aber wir schaffen das irgendwie nicht. Und hier kommt unsere Predigt von heute Morgen ins Spiel. Heute geht es um Gnade. Ich bin begnadigt. Und ich habe diese Woche jemand das Prinzip der Gnade versucht so zu erklären. Ich habe gesagt, ja, wir Menschen sind Bergsteiger und wir versuchen diesen Berg zu besteigen, auf dessen Spitze Gott selbst ist. Seine Gegenwart, sein Ja sind dort. Und werden wir da so hochklettern und immer wieder neuen Anlauf nehmen und wieder runterfallen und uns irgendwie alles Mögliche aufschürfen und so, da kriegen wir gar nicht mit, wie Jesus längst diesen Berg runtergekommen ist, der Sohn Gottes. Und er steht unten und er schreit und er ruft nach dir und nach mir. Er ruft Öli und Öli klettert und klettert und er guckt nach oben. Ja, ich komm ja, ich komm ja. Und Jesus steht da unten und sagt, aber ich bin hier unten. Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm. Hey, und selbst da, wo ich Jesus irgendwann kennengelernt habe, da checke ich das oft nicht, oder? Ich bin immer auf dem Weg nach oben, immer irgendwie dabei zu versuchen, aus eigener Kraft noch was zu rocken. Und ich sehe nicht, dass Jesus schon längst unten steht. So das ganze Klettergeschirr, ja, wo er uns mit anseilen möchte, mit uns mit sich verbinden, möchte uns vorausklettern und möchte uns, ja, mit uns gemeinsam, sagen wir mal, diesen Berg des Lebens besteigen. Aber er möchte auf keinen Fall, dass wir das ohne ihn versuchen. Es ist zwecklos, es ist sinnlos und wir werden alleine nicht Zufriedenheit erreichen. Wir werden nie diesen Punkt finden, wo wir angekommen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Prinzip der Gnade verstehen, dass wir begnadigt sind. Wir müssen gar nicht mehr, wir dürfen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja? Das Ja von Gott, das dürfen wir schon hören. Bevor wir irgendwas tun, bevor wir irgendwo versuchen, irgendwas zu erledigen, wir dürfen das Ja Gottes als erstes hören und dann dürfen wir mit ihm gemeinsam unterwegs sein. Epheser 1, 6 bis 8 möchte ich gemeinsam mit euch lesen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen. Jetzt kommt's, mit der er, da fehlt ein D, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn begnadigt. Also wir werden mit Gnade begnadigt. Interessant. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, hier ist Jesus gemeint, ne, sind wir erlöst oder freigekauft. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben, unsere Fehler, unsere Schuld. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Also wir merken schon, sie ist wunderbar oder herrlich könnte man auch übersetzen und sie ist groß, okay? Und hier den letzten Vers. Und er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Gott will nicht nur, dass wir so einen Eindruck von Gnade bekommen, er will, dass wir jede Dimension der Gnade verstehen und in uns aufnehmen. Und deswegen gibt er uns in seiner Gnade auch alle nötige Weisheit und Einsicht, dass wir begreifen, was er uns schon längst geschenkt hat. Okay, mein erster Gedanke lautet, atme Gnade ein. Atme Gnade ein. Ich glaube, wenn wir daran denken, dass jemand begnadigt wird, dann haben wir immer gleich ein bestimmtes Bild so vor Augen, oder? Wenn wir glauben oder wenn wir uns Gedanken darüber machen, was bedeutet es, begnadigt zu werden, da denken wir an einen Verbrecher. Wir denken an einen Mörder, an einen Vergewaltiger, an einen Bankräuber und der müsste eigentlich bestraft werden. Aber jetzt kommt irgendwer, was weiß ich, der Präsident oder ein Gouverneur oder so in den Staaten und sagt, nein, ich begnadige dich. Ich unterschreibe was und deswegen bekommst du deine Strafe nicht. Und das ist oft so dieses Bild, was wir haben, wenn wir von Gnade reden oder wenn wir daran denken, dass wir begnadigt sind. Und das ist ein schöner Einstieg für Gnade. Aber es ist ganz und gar nicht die Fülle der Gnade. Ja? Das ist nur eine Dimension von Gnade, aber es gibt viel mehr. Und das ist mir so wichtig. Ja? Weil wenn ein Gouverneur oder der Präsident einen Mörder begnadigt, dann würde er den trotzdem nicht bei sich zu Hause wohnen lassen, so direkt neben seinen kleinen Kindern irgendwie so, ne? Weil der sich nicht sicher fühlen würde. Und weil der sagen würde, Mensch, ja, ich habe den begnadigt, die Strafe ist weg, aber das ist immer noch dieser Verbrecher. Ich weiß ja, wozu der in der Lage ist. Verstehst du, das ist Begnadigen ändert bei uns nichts daran, wer wir sind in den Augen der Leute unbedingt, ja? Sondern wir bleiben ein Verbrecher, wir bleiben ein Betrüger, wir bleiben ein Perversling oder wer auch immer vielleicht in den Augen der Menschen. Aber hier ist Gott ganz anders. Gnade in so einer Fußnote bei der Elberfelder Übersetzung wird gesagt, wir sind mit Gnade begnadigt, da wird da übersetzt, wir sind nicht begnadigt, sondern angenehm gemacht für Gott. Und das ist viel mehr, als wenn uns nur die Strafe erlassen wird. Verstehst du? Es ist nicht nur, dass wir jetzt keine Angst mehr haben müssen vor Gott und vor dem, was er tun wird, weil er ein gerechter Richter ist. Nein, wir dürfen wissen, wir sind Gott angenehm. Und das ist auch das Entscheidende. Verstehst du? Es ist gar nicht so wichtig, dass du jedem Menschen angenehm bist und dass jeder dich gut findet und dass du auf jeder Favoritenliste dieser Welt stehst. Aber in Gottes Augen angenehm zu sein, das ist wichtig. Und das geschieht durch Gnade, durch das Geschenk, was Gott dir durch Jesus macht. Und ich finde das so einen fantastischen Gedanken. Verstehst du? Da bleibt kein Stigma. Du bleibst nicht mehr der Loser in Gottes Augen. Du bleibst nicht der, der es immer nicht hinkriegt. Du bleibst nicht der, der immer mal das getan hat oder das nicht geschafft hat. Nein, du bist angenehm in seinen Augen. Du gefällst Gott. Du bekommst seine Gunst geschenkt. Gnade heißt auch Gunst. Begnadigen heißt auch, oder kann auch übersetzt werden mit begünstigen. Verstehst du? Du kommst auf Gottes Favoritenliste. Das ist der Hammer, oder? Du bist hier, Gott hat dich auf seiner Kurzwahltaste. Weißt du, wie ich meine? Du bist einer der Ersten, wenn er in sein Handy schaut, dessen Gesicht er da sieht mit so einem kleinen Bild in seiner Favoritenliste. Und das ist für mich so ein wichtiger Gedanke. Der Robby kam diese Woche zu uns und er wollte so ein Gespräch mit uns führen, aber er ist dann immer so ein bisschen und sagt so, ja, ich will euch jetzt nicht stören, ich will euch nicht eure Zeit stehlen und so, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch keine Lust mehr, ist schon so spät. Und wir fanden das irgendwie einerseits lustig, aber andererseits haben wir gesagt, Robby, wir lieben es, wenn du unsere Zeit stiehlst. Ja? Du kannst uns gar nicht unsere Zeit stehlen, die haben wir dir schon geschenkt, weil wir deine Eltern sind. Ja, wir mögen es, wenn du Fragen hast, wir lieben es, mit dir zu reden, wir lieben es, Zeit mit dir zu verbringen. Das ist der Hammer. Du bist uns angenehm. Du bist einer unserer Favoriten. Wir mögen dich. Und das ist, was Gnade mit uns macht in den Augen Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig, das zu sehen. Und wenn du das verstehst, dass Gott dir das geschenkt hat, verstehst du, ich glaube, du wirst ganz anders durch diese Welt gehen. Wenn das ganz tief in deinem Herzen ankommt, dann weißt du, wer du bist. Da weißt du, was du wert bist. Da fühlst du dich nicht minderwertig, auch wenn noch so erfolgreiche Stars und Sternchen neben dir durch die Gegend torkeln. Weil du weißt, du bist auf Gottes Favoritenliste. Du bist einer von Gottes ganz Großen. Ich habe es vorhin schon mal gebraucht hier. Ja? Du wirst sozusagen einer der Besten von Yahweh, nicht von Ferrero. Ja? Einer der Besten Gottes. Gott sagt, du bist mon chéri. Ja? Du bist mein Liebling. Gott sagt, ich will dir ein Küsschen geben. Mit Rocher ist mir nichts eingefallen. Das soll tatsächlich Rock heißen. Die Kleid oder irgendwas? Doch, Rock, glaube ich, auf Französisch. Hätte ich nie gedacht und verstehe auch nicht, warum. Aber egal. Also, Gnade, und das ist mein erster Gedanke, wenn wir Gnade einatmen, wir dürfen verstehen, dass wir nicht nur keine Strafe mehr zu erwarten haben, sondern wir sind Gott angenehm. Er liebt es, Zeit mit uns zu verbringen. Er liebt es sogar, sich mit uns zu schmücken. Und noch zwei, drei andere Gedanken, durch die ich kurz mit dir durch bin. Es heißt auch, du wurdest erlöst, freigekauft. Verstehst du, wie so eine Geisel, die irgendwo gekidnappt wurde. Du bist befreit worden. Und dann heißt es auch, das Blut eigentlich hier in dem Bibeltext von Jesus, das reicht, um alle Schuld zu bezahlen. Das ist die Währung der Gnade. Das ist das Blut von Jesus, dem einzig gerechten Menschen, der jemals über diesen Erdboden gelaufen ist. Der ist für dich gestorben. Sein Blut wurde für dich am Kreuz vergossen. Und es gibt nichts, was dieses Blut nicht bezahlen kann. 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, das Blut Jesu, seines Sohnes, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Wow. Das finde ich stark. Und in zwei Verse weiter heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Diese Dinge hängen zusammen. Ja, wenn wir bekennen unsere Schuld, auch immer wieder, dann gibt es nichts, was das Blut Jesu nicht reinigen, nicht auslöschen kann. Es gibt keine Schuld, die Jesus nicht bezahlen kann. Und das ist so fantastisch. Weißt du, es gab mal einen Moment in unserem Leben, so am Ende der Bibelschulzeit, am Ende des Theologiestudiums, und da war es finanziell immer ganz schwierig. Und dann gab es so ein paar Sachen mit der Miete dort, dass da mehr Nebenkosten angefallen sind als gedacht und so weiter. Wohnung war auch total schlecht isoliert und so. Jedenfalls hatten sich so über die Jahre, waren wir noch so, ich glaube, ungefähr 400 Euro oder so in den Miesen bei unserem Vermieter. Und weißt du, heute, wenn ich sagen würde 400 Euro, dann wäre es nicht mehr so schlimm, ja, im Sinne von, das würde ich schon irgendwie hinkriegen, ja, irgendwie das noch zu bezahlen. Aber damals war gar nichts da mit Geld, ja. Und ich dachte mir so, ich war mich so beunruhigt und so schlaflose Nächte mir bereitet. Ich weiß nicht, wo ich dieses Geld herbekommen soll. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen kann. Und ich wollte auch nicht irgendwie bei Mami und Papi anklopfen oder bei Schwiegereltern oder bei sonst irgendwem. Ich dachte so, Gott, wie mies ist das denn? Ich kann das nicht bezahlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, und wir haben jetzt irgendwie nicht uns gerade viel gegönnt in dieser Zeit irgendwie. Und dann hat mein Vermieter geträumt. Und er hat geträumt, dass er mir diese Schulden erlassen soll. Und dann kam er, hat er mich angerufen und sagte, hey, ich glaube, Gott hat zu mir geredet, dass ich dir als mein Bruder, der war auch Christ, aber es war ja, zu der Zeit gar nicht so ein gutes Verhältnis, würde ich mal sagen. Gott hat mir gesagt, ich soll die Schulden dir erlassen. Boah, und ich kann dir sagen, was das mit mir gemacht hat, wie frei und leicht du in so einem Moment wirst, wenn einfach diese Schuld weg ist, du musst sie nicht mehr bezahlen. Und das ist doch was Gnade in unserem Leben auch tun möchte. In Psalm 130,3 heißt es, Gott, wenn du Sünde zurechnest, wer könnte bestehen? Ich hatte sehr viele Striche auf den Strichlisten meiner Lehrer in meinem Leben. Ja. In Mathe habe ich es mal auf über 30 gebracht, in kurzer Zeit. Und weißt du, wenn Gott Strichliste führen würde in unserem Leben, wir würden alle nur Sechsen kriegen. Und nicht französische Sechsen, sondern deutsche. Ja. Also würde richtig übel aussehen für uns. Aber Gott sagt, nein, ich will dir die Sünde nicht zurechnen. Ich will deine Verfehlungen dir nicht anrechnen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber weißt du, in meinem Leben, da ist schon richtig viel Schuld. Und ich habe ein paar richtig üble Sachen getan. Und das lässt mich nicht schlafen. Und ich habe immer wieder Gewissensbisse. Und ich kann das nicht loslassen. Und ich kann nicht glauben, dass Gott mir das wirklich vergeben möchte. Aber hier ist es so genial, was Römer 5, Vers 20 sagt. Da heißt es, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Ich will eine Geschichte nochmal erzählen, die ich vorhin auch erzählt habe. Und zwar aus dem Grund, dass da in der Zwischenzeit noch jemand zu mir kam und mir berichtet hat, dass er ein Bild hatte unter der Woche, was er nicht einordnen konnte. Und vorhin in meiner Predigt, das gibt es ja nicht, das hat ja irgendwie da genau reingepasst in diese Predigt. Ja. Und zwar, ich bin heute Morgen, wie gesagt, ein bisschen spät aufgestanden, habe mich fertig gemacht und bin dann irgendwann so aus dem Haus raus und ich hatte doch auf die Küchenuhr geguckt und das sah alles so gut aus mit dem Bus und so. Und dann gehe ich unten zur Haustür raus und ich schaue auf mein Handy und plötzlich sehe ich, oh nein, es ist ja viel später, als ich dachte. Ich habe nur noch eine Minute oder so, bis dieser Bus abfährt und ich weiß, es ist eigentlich keine Chance, dass ich in einer Minute da hochrennen kann. Ja? Und ich bin einfach mal wieder auf unsere blöde Küchenuhr reingefallen, die immer zu spät geht. Ja? Und eigentlich weiß jeder in der Familie, auf diese Uhr, da darf man sich nicht verlassen. Jeden Morgen, da kommen die Kinder zu uns und sagen, Mama, wie spät ist es wirklich? Wir wollen aufs Handy gucken und so. Ne? Und so war das auch. Die Küchenuhr hatte mich einfach reingelegt. Okay? Und ich komme unten raus, gucke auf meine Handyuhr und merke, ich muss laufen. Und ich sprinte los, wirklich. Usain Bolt war nichts gegen mich. Ich war so schnell. Ich habe vorhin auch gesagt, ja, wenn ich so ein rotes Ding noch gehabt hätte, ich würde ausgesehen haben wie David Hasselhoff bei Baywatch. So geschmeidige, tolle Bewegung. Hätte man wunderbar Zeitlupe davon machen können. Vielleicht sah ich ganz anders aus, aber ihr wisst, was manchmal so in seinem Kopf dann abgeht, während man so rennt. Man fühlt sich als König der Welt. Aber ich habe irgendwann dann gemerkt, wie ich kaum mehr kann. Und der Bus, ich sehe dann schon, er steht schon da, der Motor läuft, dann fängt er an zu blinken. Und ich merke, okay, jetzt fährt er los und ich am Schreien und am Winken, während ich renne und so. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Und ich habe erlebt, dass dieser nette Busfahrer, was nicht alle Pforzheimer Busfahrer machen, wirklich noch angehalten hat. Macht die Tür auf, lässt mich rein, lächelt mich an. Und ich dachte, oh, was für ein netter Mann, du hast mir den Morgen gerettet. Ja? Und wisst ihr, ich glaube, das ist ein geniales Bild für die Gnade. Wenn wir nur auf unsere Uhren schauen, dann haben wir manchmal das Gefühl, wir stehen ganz gut da. So menschlich gesehen, so schlecht bin ich doch gar nicht, oder? Ich kann mich schon sehen lassen neben den anderen ganzen Verrückten, die so neben mir leben. Ja? Aber das Problem ist, wenn ich auf Gottes Uhr schaue, dann merke ich, dass mein Leben nicht genug ist für den heiligen Gott. Das würde nicht funktionieren, dass ich mein Leben mit ihm verbinden kann, ja, so wie ich lebe. Es würde nicht reichen vor Gott. Aber jetzt kommt was Geniales durch die Gnade. Und das war das Bild, was diese Person mir vorhin gesagt hat. Sie hatte in dieser Woche ein Bild, wo jemand eine Armbanduhr trug, aber diese Armbanduhr hatte keine Zeiger mehr. Und weißt du, ich glaube, das ist was die Gnade macht. Da werden dieser krasse Maßstab Gottes, der wird nicht mehr an uns angelegt, sondern er wird nur noch an den Einzigen angelegt, der wirklich diesen Maßstab erfüllen kann. Und das ist Jesus gewesen. Und deswegen, weißt du, darfst du wissen, du brauchst keine Gewissensbisse mehr haben, weil Jesus hat alles erfüllt, was es zu erfüllen gab. Jesus hat ein perfektes Leben geführt. Und die Gnade ist es, dass dieses perfekte Leben jetzt quasi auf dein Leben draufgesetzt wird. Und Gott sieht jetzt diese perfekte Gerechtigkeit bei dir, genauso wie er sie bei Jesus sieht. Die Zeiger sind weg von dieser krassen Himmelsuhr. Ja? Du kommst jetzt rechtzeitig aus Gnade. Du kommst in diesen Bus, der dich zum Himmel bringt. Das finde ich ganz cool. Ja, Gnade haben wir als erstes gehört, haben wir als letztes gehört noch im Bibelvers, ist mächtiger sogar als unsere Schuld. Wenn die Sünde mächtig geworden ist, da ist Gnade noch viel mächtiger geworden. Das war der erste Gedanke, atme Gnade ein. Und der zweite wichtige Gedanke ist, dass wir Gnade auch ausatmen. Jeder von uns weiß, dass Atmen so funktioniert. Oder du kannst nicht nur einmal... Also ich schaffe, glaube ich, über eine Minute, aber durch den Tag komme ich so nicht. Ja? Und das geht euch vielleicht auch so. Und deswegen weiß ich auch, jeder von euch hat heute nicht nur eingeatmet, er hat auch ausgeatmet. Und es ist ganz natürlich, wenn wir Gnade einatmen, wenn Gnade dieser Sauerstoff wird, der uns mit Leben versorgt, jede einzelne Zelle, so wie das der natürliche Sauerstoff tut, dann ist es auch ganz natürlich, dass auch wir Gnade wieder ausatmen dürfen. Ja? Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Und dazu habe ich mir ein paar Punkte noch notiert. Und der erste wichtige Gedanke ist der, dass Gnade dich lebendig macht. Du darfst leben. Verstehst du, Gnade ist nicht nur so, dass dir irgendwie die Schuld weggenommen wird, dass es keine Strafe für dich gibt. Nein, sondern Gnade will dich auch eigentlich erwecken zu einem neuen, mutigen Leben, das Gott Ehre macht, das wirklich sinnerfüllt ist, weil du mit deinem Leben das umsetzt, was Gottes ewige Gedanke ist, ja, für diese Welt und auch für dein Leben. Und das macht so einen großen Unterschied. Und in Epheser 2, Vers 5, da wird so sinngemäß gesagt, dass Gnade uns lebendig macht. Und Paulus beschreibt eigentlich, wie Menschen aussehen, die nicht mit Gott verbunden sind, die nicht mit Gnade verbunden sind. Und er sagt, hey, solche Menschen sind egoistisch. Solche Menschen drehen sich die ganze Zeit nur um ihre Wünsche, um das, was sie haben wollen und so weiter. Mehr ist da nicht da. Und sie sind irgendwie tot im Sinne von dem, was Gott sich für ihr Leben wünscht. Und sie ticken nur nach der Vernunft dieser Welt, heißt es eigentlich in diesen Versen da in Epheser 2. Und gleichzeitig sagt Paulus, und die Vernunft dieser Welt ist aber vergiftet. Von der Unterwelt, vom Teufel. Und dadurch leben wir ein Leben, was vielleicht erfolgreich aussehen mag, aber uns nicht zufrieden macht. Vorhin bin ich eingestiegen mit der Geschichte von Johann Wolfgang Goethe, der am Ende seines Lebens gesagt hat, es gab vielleicht 4 Wochen in meinem Leben, in denen ich glücklich war. Und das war ein Überflieger in jedem Bereich seines Lebens. Der hatte Frauen, der hatte Geld, der hatte Einfluss, der war ein absoluter Günstling von einflussreichen Menschen. Und er sagt, hey, 4 Wochen war ich vielleicht glücklich im Laufe meines Lebens. Und das ist eben so, wenn man irgendwo spürt, eigentlich ich lebe und doch lebe ich irgendwie nicht. Ja. Manchmal dieser Gedanke, wer ist dieser Fremde da im Spiegel, der meine Klamotten anhat? So eine richtige Distanz zu sich selber fast. Ja. Und das will Gnade. Gnade will das ändern. Sie will uns zum Leben erwecken. Und was bedeutet das, dass wir zum Leben erweckt werden? Das bedeutet, dass wir nur noch von Gnade beherrscht werden in unserem Leben. Ich glaube, es gibt so viele Antreiber in unserem Leben, so viele Stimmen, die uns durch die Gegend scheuchen, aber Gott möchte, dass nur die Gnade unsere Königin ist. Ich finde das so genial, in Römer 6, Vers 14 sagt Paulus, hey, die Sünde, also diese unheilvolle Macht, die dich eigentlich dazu bringt, ständig dumme Dinge zu tun, dich mit zu wenig zufrieden zu geben, Menschen zu verletzen, Dinge zu tun, die eigentlich Gift sind für dich und so weiter, die ist nicht mehr König über deinem Leben, die herrscht nicht mehr. Und dann sagt Paulus aber auch, und das Gesetz, ja, wo Paulus ans Alte Testament denkt, 613 Gebote, die man einhalten musste, um gerettet zu werden. Und Paulus sagt auch, das Gesetz beherrscht euch nicht mehr. Und dann sagt er, die Gnade beherrscht euch. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir von Gott zum Leben erweckt worden sind, dann müssen wir anfangen, allen anderen Königen und Königinnen in unserem Leben ein Nein zu geben. Und wenn sie kommen und uns anschreien und sagen, mach dies, mach das, mach dort, dann sagen wir, nein, du bist gar nicht mein König. Gnade ist meine Königin und Gnade ist auch viel stärker als die Sünde. Und Gnade ist viel stärker auch als das Gesetz. Und das ist mir so ein wichtiger Punkt, weißt du, wenn ich hier sage, atme Gnade aus. Wir haben manchmal das Gefühl, ich meine, lass uns mal so überlegen, ja, würdest du deinen Pitbull oder deinen Rottweiler Gnade nennen? Oder Grace? Ja, vielleicht würdest du ihn Gnade nennen im Sinne von Gnade dir Gott, ja, aber nicht mein Pitbull. Aber verstehst du, Grace oder so auf Englisch, Gnade, das würd, so würdest du deinen Pudel nennen, ja, aber nicht den Kampf, von der dich beschützen soll. Und das ist so wichtig. Gnade ist eigentlich eher so was Niedliches. Es ist ein Name für kleine süße Mädchen irgendwie so, weißt du? Aber in Gottes Augen ist Gnade ein absoluter Kämpfer. Die stärkste Kraft, die es in diesem Universum gibt. Gnade ist stärker als Sünde. Gnade ist stärker als das Gesetz. Gnade ist stärker als Hass. Gnade ist stärker als whatever. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du Nein sagst, wenn andere Stimmen dich durch dein Leben peitschen wollen und sagst, nein, allein Gnade ist meine Königin. Aber Gnade begabt dich auch von Gott her. Wir kennen diese Redewendung, das ist ein begnadeter Künstler, begnadeter Maler, begnadeter Autofahrer, begnadeter Läufer, begnadeter was auch immer, begnadeter Tänzer oder so, ja. Wir kennen das. Gnade bedeutet auch irgendwie, ein Talent zu bekommen von Gott. Und das meint es auch in der Bibel. Paulus sagt über sich selbst mal, ich bin ein Diener des Evangeliums, also ein Mensch, der Gemeinden gründet, der Leute zum Glauben führt, durch die Gnade. Durch die Gnade. Wow. Und er sagt sogar an einer anderen Stelle mal, durch die Gnade habe ich mehr gearbeitet als alle anderen. Er sagt, hey, wenn es das Gesetz nicht schafft, mich zu motivieren, wenn es, was weiß ich, nicht schafft, mich zu motivieren, Gnade hat es geschafft, mich zu motivieren. Auf eine Art und Weise wie nichts und niemand anderes. Das finde ich so genial, diesen Gedanken, oder? Und in Epheser 4, Vers 7 steht sogar, jeden von uns hat Gott durch seine Gnade begabt. Wow. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du ab sofort montags aufwachst und sagst, Gott sei Dank, es ist Montag, und sagst, boah, es ist eine Woche, in der ich meine Berufung leben kann, in der ich meine Begabung für Gott einsetzen kann. Du bist begabt für deinen Job, du bist begabt, um ein Teil deiner Familie zu sein, du bist begabt, um ein Freund zu sein, du bist begabt, auch um Beziehungen hier mit Leuten aus der Gemeinde zu pflegen, du bist begabt sogar, um Menschen aufmerksam zu machen auf Jesus in deinem Umfeld, dass die Liebe Gottes auch zu ihnen durchdringt. Du bist begabt durch die Gnade. Die Gnade ist nicht irgendein Schwächling, die Gnade ist... ist eine Kraft, die dein Leben wirklich zu einer Inspiration machen möchte und kann. Denn Gnade ist der größte Schrank da draußen. Und Gnade will auch von dir zu anderen fließen. Epheser 4, Vers 29 heißt es, lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohl tut. Wörtlich heißt es, und allen Gnade schenkt. Und das finde ich so ein wichtiger Gedanke. Verstehst du, wenn wir Gnade wirklich eingeatmet haben, dann glaube ich, können wir es auch ausatmen. Und das ist ein Stück weit auch ein bisschen was, wo wir uns selber prüfen können. Wenn es uns immer noch ganz schwer fällt, mit anderen Menschen Gnade zu haben. Mit den Kindern, mit dem Ehepartner, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit den Nachbarn. Dann vielleicht deswegen, weil wir selber noch nicht so richtig verstanden haben, wie angenehm wir vor Gott durch die Gnade geworden sind, dass wir zu Gottes Favoritenliste gehören, dass wir zu den Besten Gottes gehören. Verstehst du? Weil ich glaube, wenn wir das wissen, wenn da so eine tiefe Sicherheit in uns ist, dann können wir auch Menschen mit Gnade begegnen. Dann können wir sie schon so sehen, wie Gott sie sieht. In Kolosser 4, Vers 6 sagt Paulus in einem ähnlichen Zusammenhang, wo es auch darum geht, eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die Jesus noch nicht kennen, sagt er, euer Wort sei allezeit mit Gnade und Salz gewürzt, damit ihr denen draußen, also die noch nicht im Glauben sind, antworten könnt. Und ich finde es so genial. Ich meine, jeder versteht sofort, warum du Salz brauchst, ja, in deinem Essen. Weil das schmeckt einfach nicht, wenn es zu fad ist, okay? Gewürze sind einfach was Feines. Also wenn man indisch essen geht und man schmeckt diese ganzen vielen tausend Gewürze, die diese da reinhauen und so. Absolut spannend, das macht ein Essen interessant. Ja? Und so sollen auch wir irgendwie interessant sein für unsere Umgebung. Nicht einfach nur Ja-Sager, nicht einfach nur Lämmchen, nicht einfach nur ach, die kleinen Christenponys, sondern wir wollen wirklich, ja, powervoll sein, auch mal Kontra geben, Überzeugungen haben, mutig sein, all diese Dinge, ja, mit Salz gewürzt. Aber wie willst du denn Essen bitte mit Gnade würzen? Weißt du auch nicht. Wer hat Gnade zu Hause im Schrank stehen? Ich komme zu dir heute zum Essen. Nein. Gnade, ich denke, das bedeutet, dass das am Ende trotzdem, dass es gewürzt ist, immer noch schmecken soll. Verstehst du? Du sollst da keine 2 Kilo Salz reinkippen und irgendwie 5 Tuben Pfeffer verbraten. Das schmeckt keinem mehr. Verstehst du? Und so ist es auch von uns gedacht. Wir Christen, glaube ich, erreichen ganz oft unsere Freunde und Nachbarn nicht, weil wir einfach nervig sind. Weil wir einfach too much sind manchmal, weil wir einfach nicht schmecken. Ja? Wir übertreiben es manchmal. Ich glaube, manchmal, wir fallen immer auf beiden Seiten irgendwie vom Pferd. Ja? Also kaum einer schafft es, auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Ja? Die einen, die hauen nur drauf, nur Salz, 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 Salz. Und die anderen sind immer nur lieb. Ja? Und ich glaube, beides überzeugt keinen Menschen. Du brauchst eine klare Überzeugung, du brauchst eine klare Haltung zu Themen, du musst zu Werten stehen, du musst überzeugt sein von dem, was du glaubst. Aber dann noch freundlich zu sein, nicht arrogant, dich nicht für was Besseres zu halten. So viele Nichtchristen, glaube ich, sehen sich danach. Ich glaube, so viele Menschen sind noch nicht in unseren Gemeinden, weil sie noch nie ein Gespräch auf Augenhöhe mit einem Christen führen konnten, dem sie vertrauen. Der nicht komisch war. Und hier darfst du jemand werden, der voller Gnade und voller Salz ist. Hammer. Okay. Was ich dir damit sagen will, ist dieses Atme aus. Weißt du, Jesus belebt dich eigentlich wieder durch die Gnade. Du liegst da unten, bist ohnmächtig, bist am Sterben und Jesus kommt und bläst dir Gnade in deinen Körper rein und du wirst wieder lebendig. Und jetzt wäre es wirklich komisch, wenn du, obwohl du lebendig geworden bist, für immer auf diesem Boden liegen bleibst, oder? Also, ja, habt ihr auch noch nicht wirklich erlebt, oder? Hat schon jemand mal eine Reanimation gesehen, so live? Es ist in der Regel nicht so, dass die Person auf dem Bürgersteig liegen bleibt oder so, ne? wenn sie wieder zu sich gekommen ist. Also irgendwie Leute, hier die Rettungssanitäter würden sie mitnehmen und so weiter, aber die Person würde auch von selber jetzt nicht sagen, nein, ich bleibe jetzt für immer hier liegen. Oder wenn du wiederbelebt bist, stehst du auf und du lebst. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen unser Problem als Christen. Wir werden wiederbelebt, aber wir bleiben auf dem Bürgersteig liegen. Wir sehen immer noch tot aus. Wir glauben gar nicht an die Kraft, die Gnade in unserem Leben sein möchte und geworden ist. Wenn du wiederbelebt wurdest, dann ist es komisch, wenn du auf dem Boden liegen bleibst und alle anderen um dich herum sterben lässt. Wenn du selbst Gnade geschenkt bekommen hast, ich glaube, dann ist es nur natürlich, dass du sagst, ich will, dass diese Gnade jeder Mensch um mich herum auch kennenlernt. Du wurdest nicht nur wiederbelebt, Jesus hat dir das Heilmittel für alle Menschen in deine Hand gegeben. Du bist nicht nur einer, in dem Gnade wohnt, du bist einer, der Gnade weitergeben darf. Und das finde ich fantastisch. Ein letzter kurzer Gedanke, und das ist der, dass du nur das gute Zeug einatmen solltest. Wirklich nur Gnade einatmen sollst. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft heute, auch in unseren Gemeinden heute, gibt es ein paar schräge Formen von Gnade, die am Ende ziemlich tödlich sind. Und über die will ich noch kurz mit euch reden. Und ich kam so auf diesen Gedanken, was ich mal im Chemieunterricht oder irgendwo gelernt habe, ja, der Unterschied zwischen Kohlenmonoxid und Sauerstoff. Optisch, wenn du irgendwo in deinem Wohnzimmer sitzt, du würdest nicht optisch erkennen, ob da jetzt Sauerstoff oder Kohlenmonoxid in deinem Zimmer sich ausbreitet. Ja? Es sieht gleich aus, beides ist irgendwie farblos, ich glaube, du riechst es auch nicht und so weiter. Aber soll ich dir was sagen? Das eine lässt dich leben, das andere tötet dich. Das ist der große Unterschied. Und ich glaube, so ist es mit Gnade auch. Es gibt Formen von Gnade, die sehen auch echt aus. Du erkennst manchmal äußerlich gar nicht so wirklich einen Unterschied. Aber das eine macht dich lebendig und das andere tötet dich. Und hier, glaube ich, gibt es auch ein paar Arten von falscher Gnade, die sich so in unseren Gemeinden ausbreiten und die sind nicht gesund. Das erste ist eine Gnade, die uns nie traurig macht. Weißt du, ich glaube, dass es eine gesunde Art gibt, traurig zu sein. Wenn nämlich Gott kommt durch seinen Heiligen Geist, er berührt uns und er zeigt uns unser Leben und was in diesem Leben nicht zu ihm passt, dann werden wir traurig. Traurig, damit wir dann Buße tun, dass wir umdrehen und sagen, Gott, ich will so nicht weitermachen. Gott, veränder mich. Gott, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner Gnade in mein Leben. Ich glaube, wenn wir das heute nicht mehr erleben, dass wir auch manchmal traurig sind über unser Leben und über den Mist, den wir bauen, dann sind wir nicht gesund. Das ist nicht gut. Dann soll ich dir was sagen. Gnade und Wahrheit sind Zwillinge. Meine Schwester hat ja zwei Zwillinge, Lenny und Noah. Ja? Und als ich irgendwann mal in Norddeutschland war, dann kam ich rein ins Haus von meinen Eltern und Lenny und Noah waren so im Spielzimmer, das meine Eltern extra für sie eingerichtet hatten. Und ich ging so rein und wie typisch wie immer erstmal am Fremdeln, na, wir kennen dich nicht und geh weg und ganz böse mich angeguckt und so weiter. Ne? Und dann habe ich ein bisschen angefangen, mit ihnen rumzuspielen, Blödsinn zu machen, Purzelbäume zu schlagen, mich von ihnen verhauen zu lassen. Kennt ihr so, du lässt sie dich anticken und du fliegst weg und so. Ne? Irgendwann hatte ich das Eis bei Noah gebrochen, okay? Noah hat angefangen zu lächeln und hatte mich erkannt und hat angefangen mit mir zu spielen und so. Und kaum hatte ich Noah, ja, da ist Lenny auch aufgetaut und plötzlich war ich auch wieder sein Lieblingsonkel und so. So ist es mit Gnade und Wahrheit auch, verstehst du? Wenn du Gnade willst, musst du auch Wahrheit wollen. Die beiden gehören zusammen, sind immer zusammen unterwegs. Ja? Das ist absolut wichtig. Und dann eine Gnade, die mich nie glücklich macht. Das ist auch keine echte Gnade. In Kolosser 3, Vers 16 müsste man wörtlich eigentlich sagen, dass es Gnade ist, die uns zum Singen bringt. Manche Bibelübersetzungen übersetzen da aber mit Dank oder Dankbarkeit. Interessanterweise, du kannst eben das Wort im Griechischen, was für Gnade steht, kannst du auch mit Dank übersetzen. Also das, Gnade ist an sich schon irgendwie eine total freudige Angelegenheit, verstehst du? Und deswegen wäre es komisch, wenn wir nie glücklich sind über die Geschenke, die Gott uns in unserem Leben gemacht hat, dass wir angenehm geworden sind in seinen Augen, dass wir aber auch ja, Gnade weitergeben dürfen und das alles. Das sollte uns glücklich machen. Wir sind die privilegiertesten Menschen auf dieser Erde. Wir. Gnade macht glücklich. Drittens, eine Gnade, die mich nie verändert, ist auch nicht wirkliche Gnade. Im Gegenteil, ist eigentlich geradezu der Test für eine echte, nicht billige Gnade, dass sie auch unser Leben verändert. Und ich weiß, das ist ein Hin und Her, ein Vor und Zurück, ein Auf und ein Ab. Und du wirst auch nie zufrieden sein. Aber wenn du nie zufrieden bist, dann hast du, glaube ich, Gnade an sich noch nicht verstanden. Du darfst mit dir zufrieden sein. Verstehst du, du musst dich ja nicht verändern, um angenehmer zu werden, sondern du darfst dich verändern, weil du schon angenehm bist. Das ist ja der große Unterschied immer bei Gnade. Und Paulus sagt zweimal in den Korintherbriefen, einmal sagt er selber über sich, ich habe die Gnade nicht vergeblich empfangen. Was er damit sagen will, ist, hey, mein Leben ist durch die Gnade wirklich on fire gesetzt worden. Ich habe mehr gearbeitet und geackert und mich für Jesus eingesetzt als alle anderen, aber nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Gnade, weil ich mich beschenkt wusste. Es war ein Dürfen, ein Wollen. Und dann sagt er später im zweiten Korintherbrief, empfangt ihr auch die Gnade nicht vergeblich. Also Gnade, ich habe es vorhin schon gesagt, ist eine riesige, gewaltige Kraft. Die will uns verändern und die kann uns auch verändern. Gnade ist stärker als Sünde. Gnade ist stärker als Gesetzlichkeit. Gnade ist stärker auch als dein Perfektionismus. Dein Perfektionismus verändert dich nicht, aber Gnade kann dich sehr wohl verändern. Gnade ist sogar stärker als Faulheit. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß, wovon ich rede. Faulheit war ein Riesenproblem meines Lebens, bis ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, mit dem Abi fertig war oder so. Ich konnte einfach und wollte nicht arbeiten. Ich wollte es einfach gemütlich haben. Und es hat keiner verändern können. Kein Lehrer, keine Eltern, nicht so niemand. Aber Gott hat es verändert. Es ist einfach eine viel größere Kraft als jede andere Art. Und eine letzte Form von Gnade, mir fällt ein, die habe ich vorhin vergessen, das war schade. Aber habe ich noch ein Bonbon für euch. Gnade, die nie mit mir zufrieden ist, ist auch keine Gnade. Verstehst du, wenn Gnade in dir lebt und du kannst dich trotzdem nie annehmen und bist nie zufrieden mit dir, das ist nicht die Gnade. Gnade breitet sich in dir aus, sodass du auch selbst Ja zu dir sagen kannst. Es ist nicht nur ein Ja Gottes, sondern aus dem Ja Gottes entsteht auch ein Ja zu dir selber. Und du darfst Ja sagen. Und ich würde sagen, das ist das Geheimnis auch meines Dienstes gewesen, immer hier in der Gemeinde, ja, dass ich immer wieder ein Ja zu mir gefunden habe, weil ich gespürt habe, Gott hat ein Ja zu mir. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich sonntags hierher gekommen bin und erstmal in den Keller gegangen bin, weil ich keinen Bock hatte, irgendwen zu sehen und keinen Bock hatte auf diesen Gottesdienst und auf Predigen und so weiter, weil ich so eine schlechte Woche hatte oder irgendwas. Aber durch die Gnade und mich dann oft Gott noch hingegeben, so unten auf den Knien im Kinderraum, bevor jemand da war und so. Und es hat mich immer wieder verändert, weil ich gespürt habe, trotz allem und in allem, Gott bleibt bei seinem Ja zu mir. Und das ist was ganz Fantastisches. Atme nur echte Gnade ein. Wir wollen jetzt eine Zeit nehmen, wo unser Musikteam noch ein Lied mit uns zusammen spielt. Da geht es um die Größe Gottes. Und wir wollen dich ermutigen, wir haben ein Gebetsteam heute am Start, die können sich schon mal hinten jetzt aufstellen. Dann seht ihr auch, wer das ist. Und ich will euch ermutigen, dass ihr jetzt während diesem Lied sehr gerne mit euch beten lassen könnt. Wenn du merkst, boah, ich muss Gnade noch viel mehr einatmen. Es muss noch wirklich durchdringen zu jeder einzelnen Zelle in meinem Leben. Dann geh doch nach hinten. Weißt du, wenn du heute gelernt hast, du bist Gott angenehm durch Jesus, durch sein Blut. Aber du selber merkst, aber ich kann das noch nicht wirklich annehmen. Lass doch mit dir beten, dass es wirklich in deinem Herz versenkt werden kann, ganz tief. Und mehr Raum in dir gewinnt. Ja? Es ist oftmals können diese Defizite schon da gebrochen werden oder ihre Kraft verlieren irgendwie, wenn wir darüber ehrlich werden und wenn wir einfach Geschwister damit reinnehmen und sie für uns beten. Ja, das gefällt Gott oft. Dann schenkt er uns Gnade durch die Gebete auch. Und zweitens, wenn du vielleicht da bist und sagst, boah, ja, also ich habe schon einiges verstanden von Gnade und ich kann mich annehmen und ich habe keine Angst mehr vor Strafe. Aber ich habe das Gefühl, Gnade fließt noch nicht so wirklich aus mir heraus. Dann kannst du auch hinten mit dir beten lassen. Weil du bist dazu berufen, dass Gnade sichtbar wird in deinem Leben. Das soll nicht nur eine innere Angelegenheit bleiben. Gnade ist mächtig, dich zu verändern. Gnade ist mächtig, dich zu begaben. Gnade ist mächtig, aber auch wirklich dich zu einem Licht zu machen für Menschen um dich herum. Gnade ist mächtig. Und du darfst auch nach hinten gehen, wenn du merkst, boah, eine von diesen Lügen, von diesen falschen Formen der Gnade, die hat mich im Griff. Dann kannst du auch dahin gehen und darüber ehrlich werden und Gott einladen, dass er dir begegnet mit echter Gnade. Wir wollen jetzt das Lied gemeinsam singen und spielen. Und nimm du doch einfach jetzt diese Einladung an und lass mit dir beten. Ich war vorhin mit einer der Ersten und jetzt kannst du einer der Ersten sein. Gott segne dich.